So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Ich hätte schon wieder fast das Alle vergessen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf einem neuen Abenteuer der Geistesgeschichte. Wir waren das letzte Mal in den USA ein bisschen vom Weg abgekommen, haben uns mit dem Ku Klux Klan beschäftigt. Jojo hat uns erklärt, dass der Ku Klux Klan nur ein intelligent angelegtes Schneeballsystem war, das
Der zweite Ku Klux Klan, der erste und der dritte und der vierte nicht, aber der zweite speziell, ja. Genau, muss man klarstellen.
Leider ein sehr tödliches Schneeballsystem, das für tausende Lynchmorde in den USA verantwortlich waren und die für zahlreiche Attentate, Morde verantwortlich sind und sich im Geheimen getroffen haben.
Ja, ich glaube, wir können unseren Hörern und Hörerinnen offen sagen, das ist der zweite Anlauf. Wir haben gerade 7 Minuten großartiges Material für euch aufgenommen und dann hatte meine Software nichts aufgezeichnet.
Kein One-Take-Wonder.
Genau, das ist jetzt der zweite Take des Anfangs. Verzeiht uns das bitte.
Two-Take-Wonder.
Bei der Recherche zum Ku Klux Klan wollte ich ganz kurz eigentlich nur als Ausflug recherchieren, was der Ku Klux Klan eigentlich so in Deutschland gemacht hat und was die Aktivitäten davon waren und bin da auf deutlich mehr gestoßen, als ich gedacht habe. Deswegen sind wir heute hier in einer separaten Folge und reden über die lange, lange Geschichte des Ku Klux Klans in Deutschland. Wir steigen mit einem Zeitungsartikel ein, Jonas. Kannst du den bitte vorlesen?
Die politische Polizei hat in Berlin eine Geheimorganisation aufgehoben, die sich aus Mitgliedern verschiedener völkischer und extrem nationalistischer Verbände zusammensetzte und deren Leiter 3 Amerikaner waren, die sich zum Ziele gesetzt hatten, in Deutschland eine Organisation zu schaffen, die im Aufbau und in allen Formen und Gebräuchen der amerikanischen Ku Klux Klan-Bewegung entsprechen sollte. Die Organisation, die die Polizei in Berlin entdeckte, nannte sich Orden des Feurigen Kreuzes. Seine Mitglieder hießen Ritter des Feurigen Kreuzes. Das Ziel des Ordens war aktiver Freiheitskampf für das Vaterland. Dieser Kampf war so gedacht, dass alle Nicht-Deutschstämmigen durch Terrorakte beseitigt werden sollten.
Ja, der Artikel, wie wir eben schon besprochen hatten, wirkte sehr modern. Mimi, du hattest geschätzt, er würde aus den 60ern stammen, aus den 60ern vielleicht stammen oder aus den 70ern. Tatsächlich ist er aus dem Jahr 1925. Das ist aus dem Lübecker Volksboten vom 10. September. Ja, das hat mich eben überrascht, dass die Geschichte des Ku Klux Klan bis in die 20er Jahre zurückführt. Wenn man an die Golden Twenties in Berlin denkt, denkt man jetzt nicht direkt als erstes an den Ku Klux Klan. Als Kontext, wer jetzt die letzte Folge nicht gehört hat, hört euch auf jeden Fall die erste Folge vorher an. Das ist ganz gut, um den Kontext hier von heute besser zu verstehen. Trotzdem, ganz kurzer Exkurs, der zweite Ku Klux Klan, der dann nach dem Ersten Weltkrieg wieder gegründet wurde, grob, wurde eben vor allem durch den medialen Erfolg von dem Theaterstück The Klansman und dann später dem darauf basierenden Kinofilm, Blockbuster, großen Erfolg, The Birth of a Nation, getragen, indem die Ku Klux Klan Mitglieder als Helden und Beschützer von Frauen und Unschuldigen dargestellt werden. Ich habe in die erste Ku Klux Klan Folge Teile von dem Film auf YouTube als Bildmaterial mit eingestellt. Da könnt ihr euch gerne einen Eindruck davon vermitteln, was in dem Film für los ist und wie die da so dargestellt werden. Die Propaganda hat so gut funktioniert und das Marketing, dass der Ku Klux Klan in den 20er Jahren unglaubliches Wachstum erlebt hat und im Jahr 1925, also zu der Zeit, als dieser Artikel im Lübecker Volksboten rauskam, 4 Millionen Mitglieder in den USA hatte. Das war der absolute Höhepunkt der Mitgliederzahlen des Ku Klux Klan in der gesamten Geschichte. So viel gab es vorher und danach nie wieder. Die Zahlen sind dann auch ganz schnell danach gefallen, weil die ersten Leute verurteilt wurden für Morde und die Leute gecheckt haben, Ku Klux Klan Mitglied zu sein, heißt ja tatsächlich, obwohl ich eine Maske trage, könnte ich für was verurteilt werden. Überraschung.
Damn.
Das war davor, aber und danach oft nicht so, was die Morde und die Aktionen des Ku Klux Klans anging, dass da die Leute irgendwie für belangt wurden. Hat aber 1925 eben dafür zugeführt, dass es dann einen extremen Abfall gab. Das erklärt aber vielleicht auch, dass wir zu dieser Zeit gerade den Ableger in Deutschland erleben und nicht Jahre davor, weil da der Ku Klux Klan eben seine größte Strahlkraft hatte als Organisation. So, und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze in Berlin mit den Rittern des Feurigen Kreuzes so ablief in den Golden Twenties.
Bin gespannt.
Die Organisation wurde am 21. Februar, also ungefähr ein halbes Jahr bevor dieser Zeitungsartikel rauskam, in Berlin von dem Deutsch-Amerikaner Otto Strohschein, seinem Sohn Gotthard und dem amerikanischen Studenten Donald B. Gray gegründet.
Gotthard, ein Name wie ein Tunnel.
Gotthard ist ein guter Name. Fürchte Gott ist noch ein bisschen besser tatsächlich als Vorname. Falls irgendjemand Söhne bekommt in nächster Zeit, Fürchte Gott ist zu haben, da gibt es keine Zwei in der Klasse.
Torbebald Eilebeute, der großartigste biblische Name.
Auf jeden Fall war Otto Strohschein, auch ein ziemlich cooler Name, finde ich, Strohschein, 1893 in die USA ausgewandert und dann 1921, also 4 Jahre vor der Gründung der Organisation, nach Berlin zurückgekehrt. In den USA hatte er für eine evangelische Gemeinde als Hilfsschullehrer gearbeitet, war 1914 dann ordiniert worden und hatte als Pfarrer eine deutschsprachige Gemeinde in Harrington, Kansas geleitet. Im Ersten Weltkrieg war er wegen seiner deutschfreundlichen Äußerung in das Blickfeld des FBI geraten, das sich Sorgen gemacht hat zu der Zeit, dass die große deutsche Minderheit, die es vor allem im Mittleren Westen zu der Zeit gab, sich aktiver, positiv für die Kriegsbemühungen des Kaiserreichs irgendwie stark machen könnte. Er hatte zu der Zeit wohl Kontakte zum Ku Klux Klan geknüpft, gab selbst aber an, nie Mitglied gewesen zu sein. Da müssen wir jetzt nochmal kurz darauf zurückkommen, was wir letztes Mal schon besprochen hatten, nämlich, dass man als protestantischer Pfarrer im Ku Klux Klan, der eine sehr protestantische Organisation war von Anfang an, kostenlos Mitglied wurde. Und es zu einer Zeit, als es sehr, sehr teuer war, Teil des zweiten Clans zu werden und man $100 bezahlen musste, als das Jahresgehalt irgendwie bei 800 lag, das durchschnittliche. Na, also ein Achtel deines Jahresgehalts, deines durchschnittlichen, musstest du für deine Mitgliedschaft abgeben, um verschiedene Leute in diesem Multilevel-Marketing-Scheme zu bezahlen. Wenn du Pastor warst, konntest du kostenlos Deacon des Clans werden, warst damit sehr angesehen und hast viel Geld gespart. Und der Plan war eben, dass man damit komplette Gemeinden unterwandern konnte, indem man sich die Führungsfiguren günstig in die Organisation holt. Das heißt, es würde Sinn machen, dass früher oder später mal ein Kliegel bei Strohschein vorbeigeschaut hat und sich erkundigt hat, ob er nicht kostenlos Mitglied werden will, auch wenn er das dann später abgestritten hat.
Hey.
1924-25 trat er, also nach seiner Rückkehr, kurz vor Gründung des Ordens des Feurigen Kreuzes, als Redner für die Deutsch-Soziale Partei auf. Sagt euch die Deutsch-Soziale Partei auf. Und ich rede nicht von der SPD.
Ich sag mir nichts.
Die Deutsch-Soziale Partei, kurz DSP, hatte noch einen anderen Namen, nämlich die Deutsch-Soziale Antisemitische Partei. Komisch. What the fuck? Ja. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Antisemitismus im 19. Jahrhundert eben als Selbstbezeichnung von stolzen Antisemiten, die das intellektuell und ideologisch verbreitet haben, gewählt wurde. Also das ist nicht eine Bezeichnung, die als Kampfbegriff gedient hat, um Leuten zu sagen, der verhält sich antisemitisch, wie das heute ist eben, sondern das war eine Selbstbezeichnung, die so gewählt und geschaffen wurde. Und dann Deutsch-Soziale Antisemitische Partei hat was für eine Politik gemacht, ihr könnt es euch vorstellen.
Deutsch.
Antisemitische Politik im Deutschen Kaiserreich. Die ging wurde 1889 unter anderem von Theodor Fritsch in Kassel gegründet. Theodor Fritsch, dieser große Verleger der Protokolle der Weisen von Zion, der große Antisemit, mit dem wir die ganze Zeit zu tun haben, weil wir die ganze Zeit, wenn wir Quellen zu den Themen, die wir suchen, hier recherchieren, wir irgendwelche Scans von Fritsch-Editionen finden aus der Nazi-Zeit. Also ne, der ist uns ja schon ein paar Mal hier, wenn es um völkischen Antisemitismus ging und so, als großer Verleger und Ideengeber untergekommen. Und er hat das eben auch schon im Kaiserreich aktiv als Politiker gemacht. Deutsch-Soziale Antisemitische Partei, da hört man auch schon ein bisschen, was dieses Deutsch-Soziale, also ne, die NSDAP ist da eben auch, hat viele ideologische Vorgänger. Und das hier ist auf jeden Fall parteientechnisch einer der vielen nicht erfolgreichen ideologischen Vorgänger, der das Ganze eben schon 20, 30 Jahre vorher eigentlich mit einem ähnlichen Programm, nämlich wir schreiben uns Sozialismus in den Namen und machen eigentlich nur Antisemitismus. So, vertreten hat. Diese haben sich dann 1914, gingen dann in der Deutschvölkischen Partei auf, also außer Fritsch, jetzt keine großen Namen, die man besonders kennt, haben ab und zu ein paar Wahlkreise gefunden und hatten ein paar Hochburgen, unter anderem die Provinz Hessen-Nassau. Herzlichen Glückwunsch, Hessen. Und für die trat Otto Strohschein als Redner in Berlin auf. Da könnt ihr euch also vorstellen, wo die ideologischen Hintergedanken mit herkamen für die Gründung eines deutschen Ku Klux Klans. Seine Motivation wird aber, also obwohl er sich da relativ klar politisch positioniert als Redner, wird von manchen Historikern, wie zum Beispiel Richard E. Frankel, angezweifelt, dass es ein besonders hingebungsvoller Streiter für irgendeine völkische Sache gewesen wäre, sondern es gibt auch Historiker wie Frenkel, die eben sagen, dass er mehr ein Schwindler war und eben Teil an diesem Multilevel-Marketing-Scheme haben wollte. Er hat natürlich auch gesehen, die verdienen da richtig viel Geld in Amerika mit. Das läuft richtig gut. Die haben gerade 4 Millionen Mitglieder und man könnte ihn sich so ein bisschen als Andrew Tate-Klon vorstellen, quasi der Andrew Tate-Scheiße online sieht, der macht da richtig Kohle mit und dann eben eine Mini-Version, ein Abklatsch davon woanders gründen will und sich denkt, warum soll ich damit eigentlich nicht auch Geld verdienen mit meinen antisemitischen, rassistischen Gedanken. Das machen die in Amerika ja auch sehr gut. Aber unabhängig davon, wie überzeugt er davon war und wie viel es ihm ums Geld ging, hat er versucht, den Clan möglichst einzudeutschen und hat gezielt germanische Mythologie mit einbezogen und hat die Titel geändert. Also diese lustigen Fantasy-Titel, über die wir jetzt mal schon geredet haben, die über die sehr ernste Tätigkeit des Clans immer so ein bisschen wegdeuten, also so ein bisschen da drüber liegen. Der Grand Wizard zum Beispiel wurde dann zu Wodan und das Leistungsgremium wurde als Asgard bezeichnet. Also wir haben hier, der erste Clan war ja extrem von der griechischen Mythologie geprägt in seinen Begrifflichkeiten. Der zweite dann schon ein bisschen weniger und mehr so Standard-Fantasy. Und der deutsche Clan versucht das Ganze eben schlau, marketingtechnisch an die germanische Mythologie mit anzugleichen. Generell sehr viel Marketing beim zweiten Clan, fällt einem immer wieder auf. Der Senat, also das Treffen, was der Senat war beim Ku Klux Klan, diese Versammlung, wurde als Walhall bezeichnet und der Schriftführer wurde Heimdall genannt. Übernommen wurde das Symbol des brennenden Kreuzes, das der zweite Clan erfunden hatte, oder das auch auf das Clansman und eben den Film zurückgehen, und hat sich eben direkt nach dem brennenden Kreuz auch benannt. Auch eingeführt wurde das Symbol eines Totenkopfs sowie die weißen Gewänder, die charakteristisch für den zweiten Clan waren. Also man hat sich da einfach breit bedient und gesagt, wir machen alles, was funktioniert, machen wir aus Amerika weiter, nur die Begrifflichkeiten passen wir ein bisschen an. Wie in Amerika auch, wurden Treffen veranstaltet, es wurden Rituale imitiert, versucht, das Ganze eben so LARP-mäßig wie möglich zu gestalten. Und sie haben auch eine Satzung aufgesetzt, hier ein bisschen uns was darüber erklärt, was sie so geglaubt haben. Paragraph 1 der Satzung definiert ganz klar den Zweck des Ordens. Jonas, bitte.
Der Orden Ritter des Feurigen Kreuzes hat den Zweck, alle deutschen Männer germanischer Herkunft zusammenzuschließen, zum gemeinsamen Streben nach deutscher Einigkeit. In Paragraph 13 geht es dann weiter mit: Juden dürfen in unserem Vaterlande nicht geduldet werden.
Ja, also genau, sehr, 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 sehr auf die germanische Herkunft im ersten Paragraphen fokussiert und dann eben der Antisemitismus, der im zweiten Clan ja auch in Amerika ein großes Ding war, eben in Paragraph 13 direkt festgeschrieben mit in der Grundordnung. Dementsprechend, nach dieser Ausrichtung entsprechend, haben sich die Mitglieder vor allem aus rechten Kampfverbänden und Parteien rekrutiert und dabei vor allem aus dem Frontbann. Kennt ihr den Frontbann?
Nee.
Sagt mir auch nichts. Ist es Freikorps, oder?
Das ist, genau, das kommt so ein bisschen aus dieser Freikorpszeit, in der es dann in der Weimarer Republik eben die Schwarze Reichswehr gibt, in dem die Freikorps dann in den frühen 20er Jahren benutzt wurden, um die Räterepublik, die Münchner Räterepublik, den Ruhraufstand und andere linke Aufstände in Deutschland niederzuschlagen. Gewaltsam wurde sich von der SPD-Regierung eben und der Zentrumsregierung der rechten Paramilitärs bedient, die da bereit waren und sich gefreut haben über die Möglichkeit. Und der Frontbann wurde tatsächlich von unserem schon manchmal aufgetauchten Bekannten Ernst Röhm gegründet, der, nachdem der Hitlerputsch 1923 schief ging, bei dem Röhm auch mit beteiligt war als zentrale Figur, dann gegründet wurde, weil da mehrere Parteien verboten, also mehrere der nationalsozialistischen Parteien und Verbände, unter anderem auch die SA und so, verboten wurden. Und dementsprechend musste eine neue Organisation als Sammelbecken für die ganzen Mitglieder der verbotenen Organisationen her. Und da wurde der Frontmann gegründet. Zu Ernst Röhm müssen wir irgendwann mal eine eigene Folge machen, definitiv. Weil, der kommt aus Bayern und war eben dann der Führer der SA. Er hat sie nicht gegründet, der war dann zwischendrin noch in Bolivien, hat dort Militärberatung gemacht, war vorher, also im Kaiserreich in der Armee, Bayerische Armee, dann Kaiserliche Deutsche Armee und hat nach dem Ersten Weltkrieg für die bayerische Regierung die Waffen versteckt, der Reichswehr, die sie laut dem Versailler Vertrag nicht mehr haben durften, war er offiziell dafür zuständig, die zu verstecken, dass man die nicht mehr hat. Und damit war er der König der Maschinengewehre in Bayern, der bayerische König, der überall versteckte Maschinengewehrlager hatte, die die Deutschen nicht haben durften, laut dem Versailler Vertrag. Das ist natürlich für so jemanden Rechten, der gerne mal Kampfverbände gründet, eine sehr gute und angenehme Position, wenn man weiß, wo die ganzen Waffen versteckt sind. Ja. Und da war dann zwischendrin in Bolivien, kam 1930 zurück und wurde dann eben zum Chef der SA gemacht und hat sich dann da taktisch sehr klug positioniert. Später jetzt als Ausblick für die Zukunft, Röhms Karriere endet nicht mit dem Frontmann. Aber das ist in dieser Zeit, es gab eben ja extrem viele Veteranenverbände, die dann unterschiedlich konservativ, teilweise auch demokratisch links oder dann in vielen Fällen völkisch rechts waren und die untereinander ein sehr problematisches Verhältnis hatten. Das zeigt sich dann später ja auch im schwierigen Verhältnis zwischen SA und NSDAP zum Beispiel, dass es da eben ständige Streitereien um Politik und Vorherrschaft gibt und sich die SA eben als militärischen Männerbund sieht, den keiner reinreden darf, so. Dieser Frontmann, also eine Parallelvorgängerorganisation der SA, wurde 1924 gegründet, am 29. August, und nannte als Zweck, also in der Zeitung, also wo er veröffentlicht wurde, der Organisation die, Zitat, Erhaltung des Wir-Gedankens und die innere Säuberung Deutschlands von Verbrechern und Landesverrätern. Zitat Ende. Das heißt, der Mord und auch diese, also schon, dass man von Säuberung redet, dass das das erklärte Ziel ist, mit dem man für Mitglieder wirbt, spricht dafür. Und Röhm hatte auch die ganze Zeit, auch später in der SA, also vor 1933, die Idee, dass man die Reichswehr eigentlich entmachten sollte und man nur mit einer SA als Volksmiliz eine Art nationalsozialistische Revolution macht. Und galt ja dann später auch als linker Flügel der Partei, so die dann in der Nacht der langen Messe entmachtet und ermordet wurden. Da werden wir irgendwann mal detaillierter darauf eingehen, auch dass die große Publikation von der sexuellen Orientierung von Röhm und seiner Homosexualität eben vor allem auch von Linken in der Weimarer Republik benutzt wurde, um Hitler anzugreifen. Und sich da sehr viel über die Doppelmoral der KPD und SPD in Bezug auf sexuelle Freiheiten in den 20ern und auch auf Homosexualität irgendwie sagen lässt.
Spannend.
Also im Endeffekt wissen wir mehr über die Doppelmoral der KPD und SPD und ihren Angriffen, wie wir tatsächlich über Sexualität wahrscheinlich wissen. Aber wir wissen einiges aus diesen Prozessen. Und die NSDAP hat zum Beispiel erst nach der langen Messe angefangen, Homosexualität im Deutschen Reich zu verfolgen, wirklich. Also das hat ging danach hoch. Und da gibt es ganz viel, was wir noch erforschen könnten, dass die SS selber Verschwörungstheorien hatte, was Homosexualität angeht, und gedacht hat, dass jeder Staat von Homosexuellen unterwandert wird und so. Da müssen wir mal anders mal drüber reden. Das sind nur das persönliche, also Verschwörungstheorien. So viel zu den Leuten, die da mit rekrutiert wurden im Ku Klux Klan, damit du dir vorstellen kannst. So hat der Frontbahn rekrutiert und dann aus der Frontbahn nochmal Leute für den Ku Klux Klan Ableger zu rekrutieren. Da hast du schon wirklich die rechteste aus der rechten Suppe rausgefiltert in den 20ern. Oder die braunste der braunen Suppe wahrscheinlich. Hier noch besser. Bei der Aufdeckung durch die Berliner Polizei wurde eine Liste von 350 Mitgliedern gefunden. Das heißt, in einem halben Jahr haben sie, was relativ erfolgreich ist, würde ich sagen, für ein halbes Jahr Rekrutierung von einer Organisation, die sonst keiner kannte. Aber es war natürlich auch einfacher, weil der Ku Klux Klan schon so viel Marketing und Propaganda gemacht hatte vorher. Laut der Mitgliederliste waren 179 Mitglieder als Arbeiter und Angestellte klassifiziert, 110 waren Handwerker und Hersteller, 35 waren Beamte und 21 waren Studenten und akademische Berufe. Breit aufgestellt, viele Angestellte, einige Beamte, wenige Studenten und Akademiker und mehr als die Hälfte waren 31 Jahre oder älter. Was ich extrem lustig finde, ist das Schicksal der Gründer, nämlich von Vater und Sohn Strohschein in dieser Organisation und Don Gray, also die drei Gründungsmitglieder, werden im Juni 1925 nämlich schon aus dem Geheimbund, den sie selber gegründet hatten, ausgeschlossen.
Weil sie Amerikaner sind?
Ja.
Scheiße.
Es ist dann irgendwann dieser rechtesten, der recht braunsten der braunen Suppe aufgefallen, dass es nicht so ganz kohärent ist, wenn sie ihre germanistische Ku Klux Klan-Variante, die sie da gefahren haben, von Leuten führen lassen, die Deutsch mit so einem komischen Dialekt sprechen, wahrscheinlich mit so einem komischen Akzent. Also Strohschein ja wahrscheinlich nicht, aber im Fall von Don Gray wahrscheinlich schon. Und es ging irgendwie auch um finanzielle Unregelmäßigkeiten. Es wurde also da schon auch wahrscheinlich Geld abgezwackt relativ schnell, was die These unterstützt, dass da eben gewisse finanzielle Interessen auch mitgespielt haben bei der Gründung dieses Ordens. Aber bei welcher Ordensgründung ist das denn nicht so? Ne? Das haben wir bei den Winkellogen ja auch gesehen. Da kann man ganz schnell mal so ein paar Logen gründen und schauen, ob jemand Mitgliederbeiträge zahlt. Und dieser Boomerang der Xenophobie, den die drei gemeinsam losgeworfen haben, kam eben hart auf sie zurück.
Ein schönes Bild.
Und die Gruppe lebte aber danach mit, in Anführungszeichen, einheimischen Anführern weiter. Also es wurden dann Leute aus den eigenen Reihen gefunden, die da aufgeschlossen sind nach dieser Revolte gegen die amerikanische Beherrschung des deutschen Ku Klux Klans. Ja, im Endeffekt ja, war es wahrscheinlich gut für sie, dass sie so früh ausgeschlossen wurden, weil die Gruppe ja, wie wir wissen, sowieso im September auffliegen wird. Um das konkrete Ende des Ordens, das schnelle nach einem halben Jahr, richtig zu verstehen, müssen wir leider noch ein, zwei kleine Exkurse machen und dann verstehen wir auch, wie es dazu kam. Wisst ihr, was Femenmorde sind? Ich weiß, ich frage das heute öfter und ihr habt immer die gleiche Antwort für mich, aber ich glaube, Femenmorde sind schon mal Miminik. Bitte. Was sind Femenmorde?
Das sind also so eine Art Ehrenmorde, die innerhalb der Freikorps an Mitgliedern verübt wurden, denen Verstöße gegen die Moral der Freikorps vorgeworfen wurde. Also gegen die Sexualmoral oder gegen politische Ansichten oder ja, Untreue gegenüber den Freikorps.
Also die Freikorps, du bist ja schon auf der richtigen Spur. In dem Kontext habe ich es damals auch kennengelernt, weil viele der Beteiligten, so teilweise auch Opfer und Täter, ehemalige Freikorps-Geschichten haben oder Freikorps-Hintergründe haben. Aber es gibt auch einige Beispiele, die quasi einfach in der Schwarzen Reichswehr zum Beispiel stattgefunden haben oder in anderen extrem rechten Gruppierungen. Und dementsprechend also bezeichnet man auch Morde, die jetzt generell von Rechten an angeblichen Verrätern der rechten Gruppierungen oder ihrer rechten Bewegung quasi in den 20er Jahren verübt haben, als Femenmorde. Nahezu alle von denen haben sich in den besonders unruhigen Anfangsjahren der Weimarer Republik ereignet. Der Höhepunkt wurde erreicht, als dann im Jahr 1923 die Inflation zur Hyperinflation überging, die alliierte Ruhrbesetzung durchgeführt wurde, den Hitlerputsch gab und verschiedene separatistische Aufstände und Bestrebungen das Deutsche Reich erschüttert haben. Also diese Zeit der großen Instabilität, wie sie erlebt wurde. Und insgesamt fielen, inklusive der Fehmenmorde, bis 1924 fast 400 politische Gegner rechtsradikalen und nationalsozialistischen Attentaten zum Opfer. Zu den Täterorganisationen gehören da unter anderem die Organisation Konsul, der Bund Viking, die Schwarze Reichswehr, die Sturmabteilung Rossbach, die aus dem ehemaligen Freikorps hervorgegangen ist, auch bayerische Einwohnerwehren, die Sachen verübt haben. Und ja, genau, also ein breites Spektrum an rechten Organisationen, die da gemordet und getötet haben. Die Organisation Konsul haben wir schon mal irgendwann erwähnt, glaube ich. Das war auch eine von diesen nationalsozialistisch ausgerichteten antisemitischen Terrororganisationen der Weimarer Republik, von der es einige gab. Nicht nur den Ku Klux Klan Orden, der, glaube ich, keine große Aktivität entfalten konnte in den kurzen halben Jahren, in dem er aktiv war. Aber die Organisation Konsul war eben extrem aktiv und hat versucht, durch politische Morde die Revision des Friedensvertrags von Versailles zu erreichen und eine Militärdiktatur in Deutschland zu erreichen. Also einfach, Ziele waren Abschaffung der Demokratie der Jungen, Errichtung einer Militärdiktatur und ja, also alles, was Hitler danach auch als Ziele hatte, hatte die Organisation Konsul eben auch. Die wird immer so schön als OC abgekürzt, O.C. Aber es ist nicht OC California, es ist die Organisation Konsul, um die es hier geht. Die wurde auch aus dem ehemaligen Freikorps, aus der Marinebrigade Erhard herausgegründet und hat dann sich am Kapp-Putsch beteiligt und konnte teilweise aus einem geschätzten Personalstamm von 5000 Mann schöpfen. Krass, ne?
Stabil.
Schiff.
Nicht der Punkt. Einer der Überbezirke war übrigens auch Tübingen, neben Berlin, Hamburg, Hannover und Frankfurt, Dresden und Breslau. Also eine extrem aktive Organisation, die sich unter anderem eben auch den Mord an Matthias Erzberger und den Mord an Walter Rathenau auf die Flagge schreiben. Also zwei der großen, prominentesten politischen Morde der Weimarer Republik wurden von denen eben verübt. Hier, ich habe noch zwei Beispiele für Fehmenmorde herausgesucht. Vor allem das zweite Beispiel hat dann direkten Bezug zu unserer Geschichte mit dem deutschen Ku Klux Klan.
Also 13. Juni 1921, Johannes Buchholz. Der Polizeiwachtmeister Johannes Buchholz, Angehöriger der Berliner Polizeihundertschaft, ZBV, wurde in der Schlosskaserne, einer Polizeikaserne in Berlin-Charlottenburg, durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet. Hintergrund war, dass die Verantwortlichen für rechtsradikale Machenschaften in dieser Hundertschaft befürchteten, dass er diese sowie finanzielle Schiebungen der Einheit melden würde. Zwei Wachtmeister der Hundertschaft wurden wegen des Todes von Buchholz angeklagt, aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Also hier ein Beispiel von einem Fehmenmord, das jetzt nicht konkret aus dem Freikorpslager kommt zum Beispiel, sondern einfach innerhalb der Polizei, innerhalb von einer rechten Organisation, innerhalb der Polizei verübt wurde, die Angst hatten aufzufliegen, weil einer ihrer Kollegen damit anscheinend nicht so d'accord war, was sie da machen.
Dann haben wir vom 4. Juni 1923 Erich Panier, Angehöriger der Schwarzen Reichswehr in Döberitz, wurde auf Befehl von Theodor Benn von den Schwarze Reichswehr-Angehörigen Stein, Schirmann und Aschenkampf umgebracht, nachdem er aus der Schwarzen Reichswehr desertiert war, in Anführungszeichen. Was auch immer die hier bedeuten.
Die Schwarze Reichswehr. Du konntest aus der Schwarzen Reichswehr nicht wirklich desertieren, weil die gab es offiziell nicht. Dem Deutschen Reich wurde ja im Versailler Vertrag ganz krasse Kriegsbedingungen aufgedrückt, ne, wo man rückwirkend sagen kann, war nicht der schlaueste Move, wenn man der deutschen Demokratie so eine große Chance geben wollte, dann ihr quasi so harte Friedensbedingungen aufzudrücken. Da können wir in einer separaten Folge drüber vielleicht reden. was das damit macht, wenn die Gewinner die Besiegten besonders schlecht behandeln und was quasi der Unterschied dann nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Marshallplan war, so das Gegenprogramm quasi, das in Westdeutschland gefahren wurde. Aber in der Versailler Friedenskonferenz haben sich eben die Interessen der Franzosen stark gemacht und durchgesetzt mit, die für eine extreme Beschneidung der deutschen Wehrfähigkeit waren, um sicherzugehen, dass die Deutschen nicht nochmal einen Angriffskrieg starten, wie es so aus ihrer Perspektive war. Auch über die Kriegsschuld im Ersten Weltkrieg und den Auslöser davon, was die französischen Diplomaten die ganze Zeit in Serbien gemacht haben, müssen wir mal noch genauer reden. Da gibt es auch spannende Theorien. Aber die deutsche Reichswehr wurde auf 100.000 Mann, glaube ich, begrenzt, also ein extrem kleines Kontingent im Vergleich zu dem Riesenapparat, den die Reichswehr vorher im Kaiserreich war. Und dann hat sich da eben als Reaktion auf diese Beschneidung wurden Waffen versteckt, wie wir gehört haben. Röhm persönlich war ja dafür verantwortlich, die Maschinengewehre unter anderem zu verstecken. Es ging auch um gewisse Waffentypen, die man nicht haben durfte. Und deshalb wurde die Schwarze Reichswehr gegründet, als Geheimorganisation von ehemaligen entlassenen Reichswehrangehörigen. Die haben es dann auf dem Sportplatz getroffen, ohne Uniform, haben da so ein bisschen Reichswehrübungen gemacht und haben quasi versucht zu trainieren und militärische Kampfverbände zu gründen, die offiziell aber nicht gelistet waren und es nirgendwo gab. Damit hat und das wurde zugelassen durch die Weimarer Republik, weil man damit eben versucht hat, den Versailler Vertrag auch zu umgehen auf eine Art und Weise. Genauso wie in der Weimarer Republik eben Forschung gemeinsam mit den Sowjets in Russland gemacht wurde an Panzertypen und Flugzeugtypen, die dann später im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden. Die Deutschen durften solche Militärforschung nicht machen, offiziell. Die Sowjets wurden von allen geächtet. Da konnte man gut in der Sowjetunion gemeinsames Research Center bauen und gemeinsam mit der jungen Roten Armee an zukünftigen Panzer- und Flugzeugtypen forschen. Also da gibt es einige spannende Verquickungen, die sich aus diesen militärischen Verboten und Einschnitten eben ergeben haben, die es nach dem Versailler Vertrag gab. Und das hat zur Gründung der Schwarzen Reichswehr geführt und dann langfristig eben auch am Mord an Erich Panier, der nicht mehr mitmachen wollte bei diesem Sportverein. Und wir haben gerade gelesen, der Mord war schon am 4. Juni 1923 begangen worden. Das heißt, zu der Zeit, als die Gruppe auffliegt, die erste deutsche Clan-Gruppierung, ist es ein 2 Jahre alter Mordfall, der das Ende einleitet dieser Organisation. Denn als die Polizei am 7. September 1925 einen 20-jährigen Verdächtigen namens Wilhelm Weckerle auf der Fahndung nach den Mördern von Erich Panier festnehmen, finden sie bei ihm einen Briefkopf mit den Initialen RFK sowie eine Mitgliedskarte. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den Heimdall des Ordens des Feurigen Kreuzes.
Oh.
Einen Monat zuvor hatten die Polizisten bei einer Vermisstenanzeige ein Schreiben in eben jenes Heimdals gefunden mit dem gleichen Briefkopf. Dieses war an Fritz Siebert adressiert, ein Mitglied des Frontbands und der Sturmabteilung der NSDAP, der von seinem Vater als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei kam so auf die Spur des Clanablegers. Am 9. September 1925 verhaftete sie 18 mutmaßliche Clanmitglieder und stellte diverse Clan-Utensilien, die Mitgliederliste sowie Hieb- und Stichwaffen sicher. Die festgenommenen Mitglieder bestritten eine gewalttätige Ausrichtung des Clans und stellten ihn als unpolitische Gruppierung dar. Wir haben die Grundsätze vorhin gelesen, die vor allem gesellige Bierfeste im Sinn hatte. Also es ging eben nur ums Biertrinken mit lustigen Outfits und Stichwaffen. Strohschein bestritt, vom US-amerikanischen Clan beeinflusst gewesen zu sein, und auch der US-amerikanische Clan ging auf Distanz zu diesem so erfolgreichen deutschen Ablegerprojekt. Es gab angeblich ein Foto, was bei den Ermittlungen gefunden wurde, was ein Aufnahmeritual zeigen sollte. Wie Jonas gerade richtig festgestellt hat, kam dann aber relativ schnell raus, dass dieses Foto von den Kriminalpolizisten selber gestellt wurde, als sie die Utensilien gefunden haben. Ja, es war kein echtes Bild, sondern nur die Polizisten, wie sie Spaß bei der Ermittlung hatten. 19 der Mitglieder der Ritter zum Feurigen Kreuz wurden nach § 128 des Reichsstrafgesetzbuches angeklagt. 1926 wurde das Verfahren aufgrund einer Generalamnestie von Paul Hindenburg aber eingestellt.
Oh,
herzlichen Dank, Paul von Hindenburg. Einfach schon immer ein glühender Demokrat, dieser Mann. Gotthard Strohschein, der Sohn, der auch einen US-amerikanischen Pass hatte, wurde dann ausgewiesen. Don Cray setzte sich bereits vor den Ermittlungen in die Vereinigten Staaten wieder ab. Die verbliebene Organisation blieb tatsächlich aber noch weiter aktiv und wurde dann erst um 1930 final aufgelöst. Ihr könnt euch vorstellen, dass in diesen sehr bewegten Zeiten des Jahres 1925 die Aufdeckung des Faktes, dass es einen Clan-Ableger in Deutschland gab, relativ große Aufmerksamkeit damals bekommen hat. Vor allem, weil eben dieser Zusammenhang mit den Femenmorden und anderen bekannten rechten Putschisten der Zeit hergestellt wurde. Die Amnestie von Paul von Hindenburg, die dann 1926 gewährt wurde, unter die Strohschein fiel und wegen der er und die anderen Mitglieder dann freikamen, hat nicht nur ihn erwischt, sondern auch andere Figuren, die wir kennen, nämlich zum Beispiel Hermann Göring, Martin Bormann, Rudolf Hess. Und Hitler wurde nach nur 9 Monaten von seiner 5-jährigen Haftstrafe wegen Hochverrats ebenfalls im November 1923 freigelassen. Also man sieht einfach, wie gering das Interesse war, da wirklich hart durchzugreifen. Und selbst wenn es in der Justiz oder der Bürokratie Leute gab oder Kräfte gab, die das durchziehen wollten, wurden sie dann von ganz, ganz oben, nämlich vom Präsidenten, sabotiert und das Ganze wurde immer wieder mit Generalamnestie und eingestellten Verfahren sehr schnell geregelt, ohne dass dafür irgendwie jemand behandelt wurde. Was den Orden des Flammenden Kreuzes wahrscheinlich 1925 so spannend gemacht hatte, war, dass er etwas Neues in die faschistische Szene gebracht hat. Davor war eben der Hitlerputsch, die frühen 20er waren das extrem Kapp-Putsch, dann Hitlerputsch, also extrem bewegte Zeit, es geht Schlag auf Schlag, es gibt die Aufstände, die niedergeschlagen werden. Und es ist eigentlich, es sieht die ganze Zeit aus, als würde die Weimarer Republik jeden Moment zusammenbrechen. Aber dann wird es ein bisschen stabiler. Und dann kommen die Ritter mit dem Feurigen Kreuz und bringen so ein bisschen amerikanisches Marketing und
Glamour.
Wir bringen ein bisschen Glamour mit, genau. Der Historiker Richard E. Frankel, über den ich vorhin geredet hatte, hat geschrieben, Zitat, wir können frappierende Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und der amerikanischen Welt der radikalen Rechten erkennen. Ähnlichkeiten, die auf den ersten Blick oft abgetan würden, aber bei genauerer Betrachtung viel über den allgemein angenommenen Ausnahmestatus beider Länder aussagen. Also, dass eben 25 in den USA der Clan diese Millionen von Mitgliedern hatte und damit die Politik machen konnte und wirklich eine einflussreiche Macht war mal für eine kurze Zeit, passiert eben zu der Zeit, als in Deutschland die Braunhemden auch gerade am Aufsteigen sind. Und in Deutschland führt es eben zu Nationalsozialismus, in Amerika nicht. Aber wir haben in den 20ern da durchaus eine erstaunliche Parallelentwicklung, was eine Durchdringung der Zivilgesellschaft mit antisemitischen, die da schon lange existiert haben, aber so eine Aktualisierung und neuen Politisierung von alten Ressentiments gegen Minderheiten allgemein, gegen Leute mit anderer Religion und Leute mit anderer Hautfarbe, wie das dann eben in Ku Klux Klan war. Klar war, dass diese Sache natürlich in Deutschland viel, viel weniger um Rassismus ging vielleicht, sondern eben stärker auf diese klassische nationalistische, antisemitische Variante zurückgegriffen hat. Aber im Endeffekt kommt es die Maßnahmen, die von beiden gewünscht werden, ist immer noch die Säuberung des jeweiligen Landes. Es geht immer um das Ermorden von allen, die anders denken. In beiden Fällen als Ziel dazu. Damit war das Ende der Ritter des Brennenden Kreuzes gekommen in Deutschland. Aber wie das in Amerika eben auch so war, leider blieb es nicht dabei. Nach dem Ableben des ersten Clans gibt es immer den zweiten Clan. Und so ist es auch in der deutschen Geschichte. Denn vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es immer wieder Versuche, Clan-Ableger in Deutschland zu gründen. Während der 1980er Jahre waren dann unter anderem auch in der Bundesrepublik stationierte US-Soldaten beteiligt, die versucht haben, Clan-Ableger hier zu gründen, Kontakte zu lokalen Rechten zu knüpfen und auch immer wieder Morde an schwarzen amerikanischen Soldaten zum Beispiel verübt haben. Da gab es einige Fälle. Nach der Wiedervereinigung gab es mehrfach Medienberichte über Neugründungen, an denen unter anderem ein V-Mann des Brandenburger Verfassungsschutzes beteiligt war. An einer Kreuzverbrennung 1995 in Jena nahmen auch die späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Beate Zschäpe teil.
Wow.
Ich zitiere jetzt aus, also dieser erste Artikel, den wir über die Ritter des brennenden Kreuzes gehört haben, hat sich ja schon angehört wie die Artikel über den NSU. Also eine Organisation, die gegründet wurde, um nicht deutschstämmige Leute zu ermorden, quasi. Ja? Und Angst zu verbreiten, dass sie das wahrscheinlich so, also nicht im großen getan haben, war, dass die Berliner Polizei damals deutlich effektiver durchgegriffen hat, als es der Verfassungsschutz beim NSU hat, na, über Jahre hinweg. Es gibt zum Beispiel ein Zitat, was ich aus einem Artikel gefunden habe, ein Schreiben eines Kriminalobermeisters des Thüringer Landeskriminalamtes vom 1. August 1996. Es beginnt: Sehr geehrte Frau Zschäpe, die Polizei hatte Fotos beschlagnahmt, auf denen Mitglieder der rechten Szene vor einem brennenden Holzkreuz posieren, Bier tranken und den rechten Arm in die Höhe streckten. Sehr geehrte Frau Zschäpe. Okay. Ja, solche Briefe bekommt man von den Kriminaloberpolizeimeistern normalerweise nicht, ne? Vor allem, wenn man mit auf dem Bild steht. Aufsehen erregte zuletzt eine Ku Klux Klan-Gruppierung in Baden-Württemberg mit rund 20 Mitgliedern, zu der auch mehrere Polizeibeamte gehörten. Die European White Knights of the Ku Klux Klan, oder kurz EWKKKK, das ist ein extrem lächerlicher Abkürzungsname, ist, aber so ist es, wenn man sich zu lange Namen überlegt. Also die auf Deutsch die europäischen Weißen Ritter des Ku Klux Klans, war eine rassistische Organisation mit ihrem Hauptsitz in, Trommelwirbel, Schwäbisch Hall.
Ach Quatsch.
Doch. EWKKKKSHA, sage ich mal. Zwei baden-württembergische Polizisten waren im Jahr 2002 Mitglieder der European White Knights of the Ku Klux Klan. Als es im Jahr 2003 Durchsuchungen beim Chef der Gruppierung in Schwäbisch Hall gab, waren die Ermittler auf die Namen der beiden Beamten gestoßen. Ich zitiere Jonas, lies uns doch mal bitte aus dem Taz-Artikel mit dem schönen Titel, wie der KKK nach Schwaben kam, vom 10.08.2012 vor.
Im Umland von Schwäbisch Hall schwärmen derweil die Reporter aus, um die Ruine ausfindig zu machen, an der es vor gut 10 Jahren zu den bizarren Ritualen des deutschen Clan-Ablegers gekommen sein soll. Bei Kerzenschein und vor einem Holzkreuz, so räumte einer der Polizisten später intern ein, habe er mit einem Blutstropfen dem Geheimbund die Treue geschworen. Der andere berichtete, er habe sich hinknien müssen und sei dann zum Ritter des Ku Klux Klan geschlagen worden, angeblich mit einem Dekoschwert aus dem Möbelhaus.
Keine Kosten und Mühen gescheut, ha?
Ja, wirklich trauriger Laub, ganz traurig. Die zwei Beamten arbeiten damals bei der Bereitschaftspolizei Böblingen, zu der auch Michelle Kiesewetter gehörte, die im Jahr 2007 mutmaßlich von der NSU-Terrorgruppe erschossen worden war. Das war der Mord, glaube ich, in Heilbronn, was den Ermittlungsbehörden bis zu deren Enttarnung Ende 2011 anscheinend unbekannt war. Der NSU-Vertraute Thomas Richter, der unter dem Decknamen Corelli langjährige V-Person des Verfassungsschutzes war, hatte Verbindung zu dieser Gruppe. Nachgewiesen sind ein Aufnahmeantrag und Treffen mit Clan-Mitgliedern. Vermutet wird, dass Richter Mitgründer und Mitglied der Gruppe war. Also wir haben einen bezahlten V-Mann, der diesen Clan-Ableger in Schwäbisch Hall wahrscheinlich mitgegründet hat und da auch schön mit den Polizisten am Netzwerken war. Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch bekannt, dass sich bei dem Gründer des Clans vermutlich um Achim Schmidt handelt, einen anderen V-Mann des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Das heißt, wir haben verschiedene V-Männer, die alle bezahlt gemeinsam einen Clan-Ableger gründen. Ah. Vielen Dank, Verfassungsschutz. tolle Arbeit, ganz, ganz sauber. Dafür haben
Danke
wir euch.
Dafür.
Dafür haben wir speziell einen Verfassungsschutz, damit die Clan-Ableger in Süddeutschland.
Und das maßen jetzt die Werte und
also
die Werte
schon schlimm. Genau. Ja, also verschiedenste V-Männer, die die Ku Klux Klan gründen. Achim S. schrieb damals auf der Homepage seiner Clan-Gruppe:
Die European White Knights erkennen Jesus Christus als Erlöser an, der sein Blut für die weiße Rasse gab. Wir glauben daran, dass deshalb die Blutslinie zu Gott, wie es uns die Bibel lehrt, nicht durch Vermischung gebrochen werden darf.
Ach, kommt schon.
Ja, also klassischer Rassismus aus Amerika importiert, ganz klar hier Christian Identity Gesabbel von Swift zu erkennen. Hört euch unsere Folge zu Christian Identity an, was das so ist. Also hier könnte wirklich von Swift übersetzt sein, einfach dieser Eintrag auf der Homepage, und wird eben hier von einem bezahlten V-Mann verbreitet. Verbindungen bestanden ebenfalls zur rechtsextremen Musikszene. So war der Gründer ebenfalls Mitglied der Musikgruppe Musikgruppen Wolfsrudel, Höllenhunde und Celtic Moon. Des Weiteren soll er auch als Liedermacher Achim aufgetreten sein. Liedermacher Achim, Alter. Weil wir jetzt so schön gelacht haben, gibt's einen guten Spiegelartikel über jemand, der sich undercover mal eingeschlichen hat, nämlich Gerhard Kromschröder. Jonas, das ist auch schon bestimmt 15 Jahre alt, Artikel, oder von 2012, glaube ich auch, aber er gibt der ganzen Sache noch ein bisschen Gewicht, denke ich, zum Abschluss der Folge.
Kromschröder warnt davor, die Kapuzenmänner hierzulande nicht ernst zu nehmen. Gefährlichkeit und Effizienz der Organisation seien in der Vergangenheit immer wieder unterschätzt worden. So konnte der KKK über Jahrzehnte auch in Deutschland clandestin als ideologischer Durchlauferhitzer und logistische Schaltstelle zwischen einzelnen neonazistischen Splittergruppen fungieren. Gerade der Mummenschanz, die Kombination aus kindlichem Versteckspiel und todesverachtendem Terrorismus, sei für die Rechtsextremen hochattraktiv. Wer es im wahren Leben nicht geschafft hat, resümiert Kromschröder, streift sich eine Kapuze und eine weiße Kutte über. Dahinter verschwindet der Bierbauch, das Pickleface, der ganze Loser. Schön, schön resümiert.
Ja, der ganze traurige Polizist verschwindet dahinter, der bei der Bereitschaftspolizei Böblingen zu nichts gebracht hat im Leben. Die Geschichte des Clans reicht eben in Deutschland von den 20er Jahren bis in die 2015er Jahre, nachweislich wahrscheinlich bis heute. Ich bin sicher, es gibt immer noch irgendwelche V-Männer, die aktuell schlechte Websites für neue Splittergruppen des KKK gerade basteln. Ja, der Ku Klux Klan ist eben, wie ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, so ein rechtes Meme geworden, so ein rassistisches. Es ist wie schon bei The Birth of a Nation zu so einem Symbol für Antisemitismus und Rassismus geworden und dient als das, was der Ku Klux Klan selbst nie geschafft hat, nämlich so ein bisschen als Mantel über bekanntes vernetzendes Merkmal zwischen anderen Splittergruppen, wie Kromschröder hier eben sagt. Das ist die Geschichte des Ku Klux Klans in Deutschland.
Ja, wahnsinnig spannende Geschichte, dass er hier in Deutschland überhaupt Fuß fassen konnte. Hätte ich nicht gedacht. Und dann noch diese wirren Verbindungen mit Beate Zschäpe, NSU und ja, verrückte Geschichte. Na, danke, dass du dich da durchgewühlt hast. Hat wahrscheinlich eine ganze Menge Nerven gekostet, ha?
Ach, es war mir eine Freude, du weißt doch. Mimi, mach doch noch einen Abbinder. Verabschiede uns mal noch schön hier.
Jo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und das Ganze oder mit Jojo hier mitgelitten habt. Ich habe es auf jeden Fall getan. Ja, wir freuen uns über eure Kommentare auf YouTube, wie ihr diese Folge fandet, auch wann ihr auch über die alten Folgen. Wir freuen uns über neue Patreons auf Patreon. Wir freuen uns über gute Bewertungen und wenn ihr es euren Freunden weitererzählt, dass wir einen Podcast haben. Ja.
Ja, und über solche Themen reden. Falls es da jemanden gibt, den es interessieren könnte, empfehlt uns sehr gerne weiter. Ja. Und ansonsten bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.